Ich finde sehr viele Gedanken der AfD vollkommen normal. Ich spreche mich auch ganz offen dafür für Schwarz-Blau aus. Es war noch bis vor 2 Jahren so, dass wir grob ein Dutzend Betriebe jeden Tag hier die Bude zugemacht haben, also pleite gegangen sind, insolvent gegangen sind, nennen Sie es, wie Sie wollen. Die Lage heute ist eigentlich noch schlimmer als vor einem Jahr.
Gibt es diese Brandmauer in ländlichen Gebieten eigentlich tatsächlich?
Also auf Dorfebene gibt es sie gar nicht, ja.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir mit Anthony Lee einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung zugeschaltet haben. Anthony Lee ist bundesweit, deutschlandweit bis über die Grenzen hinaus bekannt geworden vor rund einem Jahr, als diese Bauernproteste in Deutschland tobten. Damals war er der Sprecher des Landwirtschaftsverbandes. Da ist er nicht mehr dabei. Er ist allerdings immer noch aktiv, betreibt einen eigenen YouTube-Kanal und jetzt haben wir ihn zugeschaltet, der Landwirt Anthony Lee. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielleicht erste Frage. Wir haben vor einem Jahr diese, ja, fast schon zu tumultartigen Umsturzszenen, hochstilisierten Szenen gesehen in Deutschland. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende an Bauern waren auf den Straßen, Traktoren überall. Was ist da passiert? Wie ist die Lage heute?
Ja, Herr Zeller, erstmal vielen Dank fürs Interesse. Also die Lage heute ist eigentlich noch schlimmer als vor einem Jahr. Ich werde es auch gleich begründen, warum. Aber Sie haben recht, es waren täglich Hunderttausende, sogar Millionen auf der Straße. Und es waren ja nicht nur Landwirte, es war der gesamte Mittelstand, es waren ganz normale Bürger, die einfach, ich sag's mal auf Deutsch, die Schnauze voll hatten. Und ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass das kaputt gemacht wurde, wie wir heute wissen, mit fadenscheinigen Begründungen, ich sage sogar puren Lügen, dass es eine rechte Veranstaltung war. Das ging ja dann schon los bei uns in Schleswig-Holstein an der Küste. Die Kaperung der Fähre von Robert Habeck, was sich ja nach NDR-Recherchen und nach Aussagen der Polizei als völlig haltlos dargestellt hat. Es war einfach absolut lächerlich. Aber zu diesen Szenen hat sich selbst der Bundespräsident und Bundeskanzler genötigt gefühlt, was zu sagen. Und ja, das ist leider kaputt gemacht worden. Und die Bewegung, man muss fairerweise sagen, auch von unserer Regierung sehr schlau gemacht. Ja, und das versucht man jetzt ja auch gerade schon wieder, ich sag mal, das konservative Lager zu spalten mit unserer Brandmauer der Berühmten in Deutschland. Und man hat inzwischen ja, wie man jetzt auch feststellt, nach Recherchen von einigen Medienhäusern bei uns in Deutschland, dass man bezahlte Menschen auf der Straße hat, dass die Regierung quasi die Opposition klein machen möchte mit bezahlten Demonstranten. Was muss man sich mal wirklich alles vorstellen? Hätte ich bis vor ein paar Jahren für völlig ausgeschlossen gehalten in Deutschland, aber sowas ist hier tatsächlich möglich.
Wollte ich gerade fragen, es ist ja, Sie sagen es eigentlich richtig, damals war der Mittelstand, protestierte gegen die Regierung, heute ist es die demokratische Mitte, wie sie beschrieben wird, die gegen die Opposition demonstriert. Mit was für Gedanken, mit was für Gefühlen verfolgen Sie die aktuellen Protesten, die auch nicht gerade wenig Menschen auf die Straße treiben?
Ja, es wird Sie vielleicht überraschen, aber mit Freude, weil ich glaube, es ist wirklich das letzte Aufbäumen der sogenannten demokratischen Mitte, zu der ja auch jetzt die FDP und die CDU oder die Union nicht mehr gehört. Also wenn letztes Wochenende bei mir hier in Hannover skandiert wird von diesen bezahlten, im Vergleich zum letzten Jahr ja wenigen Demonstranten, ja, diese 100.000, ich meine, wir müssen überlegen, wie viele Millionen da nicht dran teilnehmen und nicht deren Meinung sind, aber man skandiert dort, ganz Hannover hasst die CDU. Und wenn Sie mal schauen, wie viele Wahlplakate hier, wie Friedrich Merz mit einem bekannten Schnäuzer dann versehen sind oder demoliert werden, dann weiß man genau, das ist, glaube ich, wirklich die pure Angst vor dem Machtverlust und den Rückfall in die Bedeutungslosigkeit der ganzen, und ich sage jetzt einfach der bezahlten und profitierenden NGOs, die wir über die letzten Jahre gesehen haben, den sogenannten Deep State, den man ja als Verschwörungstheorie darstellt, aber der Deep State ist ja nicht diese Männer in Roben, sondern das sind ja wirklich diese ganzen Greichen-Clans und sowas, alles, was wir hier in Robert Habecks Haus, aber in jedem, selbst im Außenministerium bei uns mit Jennifer Morgan, das ist ja alles, das vergessen die Menschen anscheinend, wer wirklich hier das Sagen hat. Das sind ja nicht die Ministerien, sondern das sind die Unterwanderten, das geht ja auf kommunaler Ebene schon los bei mir. Ich bin noch Kommunalpolitiker, sitze bei uns im Stadtrat und kriege das immer so mit, wie das hier so läuft, wer bei uns in Ausschüssen mit ist, da sitzt dann jemand vom NABU dabei und alles, was der sagt, obwohl der fachlich gar keine Expertise haben kann. Ja, also ich bin ausgebildeter, staatlich geprüfter Landwirt. Wenn es ein bisschen um Natur geht, kann ich, glaube ich, mitreden. Wenn dann aber ein Philosoph da sitzt und dann behauptet, er wüsste aber, was los ist, und das passiert hier auf kommunaler Ebene, dann darf sie das alles nicht mehr wundern. Also von daher begleite ich das alles mit großer Freude gerade.
Die Landwirtschaft ist völlig aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden. Können Sie mal skizzieren, wie diese Lage aussieht? Sie sagen, es sei noch schlimmer als letztes Jahr. Was heißt das genau? Wie dramatisch ist die Lage in Deutschland für die Landwirte, für den deutschen Mittelstand?
Ja, wissen Sie, Herr Zeller, ich bin ja Seiteneinsteiger in die Landwirtschaft. Ich hatte wirklich bis 2010, als ich aus dem Polizeidienst ausgeschieden bin, von Landwirtschaft gar keine Ahnung. Habe die Ausbildung danach geholt und habe dann das Ganze verfolgt. Und mir hat mal jemand gesagt, Landwirte weinen immer. Die kriegen nach der Geburt gleich einen Stein auf den Bauch gelegt, dass sie es jammern lernen. Ne? Aber da hat mir der gute Herr mal gesagt, wenn ein Landwirt nicht mehr jammert, dann musst du dir Sorgen machen. Und es ist so ruhig in diesem Land, und ich kann so ein bisschen die Stimmungslage, glaube ich, auffangen von den Landwirten. Da ist alles dabei. Von totaler Resignation, diese Scheißegal-Einstellung, bis hin zu, ich bin zu allem bereit. Und diese Gemengelage macht das Ganze so gefährlich. Und es sterben ja jeden Tag Dutzende Betriebe, auch wenn wir immer gerade auch von unseren Grünen gehört haben, wir wollen jetzt die kleinen bäuerlichen Betriebe stärken. Das sind ja diejenigen, die sofort ausscheiden. Und dann kommt man mit Handelsabkommen. Ich wissen Sie, ich habe nichts gegen Handelsabkommen, aber es geht darum, wenn wir dieses Mercosur-Abkommen mit Südamerika jetzt ratifizieren, was ja Frau von der Leyen einfach gemacht hat, um andere gar nicht gefragt. Deswegen war sie auch bei der Einweihung von Notre Dame ja ausgeladen. Das ging ja auch bei uns in den Medien komplett unter. Ja. Und es geht darum, dass wir unterwandert werden von Produkten, die überhaupt keine Standards haben. Und ich verstehe auch als Bürger nicht, warum auch gerade die Menschen, denen das so egal ist. Ja, wenn Greenpeace selbst bestätigt, und ich bin sicherlich kein Freund von Greenpeace, dass jede fünfte Frucht aus Brasilien mit Pestiziden belastet sind, die bei uns zu Recht verboten wurden. Jede fünfte Frucht. Ja, und wir überhaupt keinen Zugriff mehr haben, wenn die Ware hierher kommt mit Tierwohlstandards, dass Rindfleisch in Südamerika mit Hormonen gefüttert werden darf, was bei uns ja auch richtigerweise verboten ist, oder ein Bio-Apfel aus Neuseeland herkommt, ja, ich meine, wo 90% Wasser drin sind, und das ist den Menschen vollkommen egal. Und das Problem ist einfach bei uns in der Gesellschaft, mag sein, dass es bei Ihnen in der Schweiz ein bisschen anders ist, am Regal endet die Moral. Und da interessiert es gar nicht momentan. Und das ist so ein Problem, dass wir als Landwirte, und das werde ich auch nicht verstehen, wir können an unser Produkt überhaupt kein Preisschild dranhängen. Wir können nicht sagen, ich habe für dieses Produkt, für die Herstellung, egal was Sie machen, ja, Landwirtschaft ist ja ziemlich komplex, vom Weinbau bis hin zu Tierhaltung, Getreide. Und da können Sie gar keinen Preis dran machen, sondern Sie müssen das nehmen, was das Gegenüber, also unser Handelspartner, ob Edeka, Lidl oder Aldi, uns gibt und nichts anderes. Und wenn Sie mal schauen, wie viele, ich habe keinen Sozialneid, aber wie viele Gewinne diese Betriebe machen in Deutschland, ja, diese Unternehmen. Und die Landwirtschaft, aber auch die Verkäuferin an der Kasse, ja, wir sind die Dummen. Und das ist einfach das Problem. Wir haben ein Oligopol mit vier riesigen großen Konzernen, die fast 90% Marktanteil haben, und die bestimmen, was läuft und was ins Regal kommt. Und das Schlimme ist, es geht ja wirklich nur um so ein paar Cent, gerade auch bei der Milch oder sowas, ja. Da geht es immer nur so um ein paar Cent. Aber man will diese Spannung aufrechterhalten, und wir sind wirklich gekniffen. Das kann man gar nicht anders sagen. Dann kommt noch mal, wenn Sie mir das erlauben, noch mal diese Auflagen. Ich hatte vor einem halben Jahr einen amerikanischen Journalisten bei mir auf dem Betrieb, und dann habe ich denen erzählt, dass alle 3 Tage uns Satelliten überfliegen und unsere Flächen überwachen. Und dann müssen wir uns als Landwirte eine App runterladen aufs Handy, und dann kriegen sie eine Push-Nachricht, weil die KI bei der Satellitenüberwachung gesagt hat, auf dem und dem Feld stimmt was nicht, fahren Sie dahin, machen Sie ein Foto, laden Sie es hoch, ansonsten kommt der Kontrolleur raus. Also das ist schon, der hat gesagt, das glaube ich Ihnen nicht, das ist so, und dann habe ich im ZDF-Beitrag bei uns gezeigt, wo das dann auch wirklich drin kam, der sagt, it's Communism pure, sagt er ja, ja, purer Kommunismus, ja, der Amerikaner sieht das dann so, ja, wir müssen das alles hinnehmen, oder aber die Auflagen, die wir haben, ist alles gut und richtig. Also uns muss niemand was von Nachhaltigkeit erzählen, ja? Uns muss niemand erzählen, dass wir unsere Böden verseuchen oder so. Ich kenne Betriebe, die machen in den 16., 18. Generation was. Meinen Sie ernsthaft, dass der Betriebsleiter, die Betriebsleiterin da irgendwie den Kindern etwas Schlechtes übergeben will? Das ist absolut lächerlich, was man hier macht. Und man lügt ja auch, indem man, das ist ein Beispiel, das bringe ich immer wieder, 2012 musste die Bundesrepublik die Nitratwerte ihrer Messstellen nach Brüssel melden. So, und dann hat man bewusst, und das kann ich beweisen, wir standen hier mit Stefan Weil, unserem Ministerpräsidenten, der Ministerin und sowas, vor 5 Jahren, 6 Jahre schon her, in Hannover zusammen, und da hat die das, habe ich alles auf Video gesagt, ja, wir haben bewusst die falschen Werte gemeldet, weil wir wollten, dass wir dann schneller besser werden und sowas. Aber nichts davon ist besser geworden. Wir mussten 3 Düngeverordnungen durchlaufen. Das heißt, wir dürfen jetzt in roten, sogenannten roten Gebieten, das sind bei uns allein in Niedersachsen, über 30%, dort dürfen wir eine Pflanze nur mit 80% des Bedarfs düngen, also 20% weniger. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber geben Sie Ihrem Kind mal dann nur 80% des Tagesbedarfs. Dann dürfen Sie nicht wundern, dass es schlecht im Wachstum ist, ständig krank ist. Ich meine, eine Pflanze ist nichts anderes, ja? Und das ist Wahnsinn. Wir erleben gerade, dass die Versorgungssicherheit überhaupt nicht mehr gewährleistet ist, global auch, ja? Also das ist unglaublich, auch mit den Konflikten in der Ukraine, der Kornkammer, der Welt, ja, Menschen hungern. Ich meine, alle 13 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Und wenn Sie mal genau schauen, wie viel, nur beim Weizen, des Hauptgetreides der Welt, wenn Sie mal gucken, wir haben die letzten 5 Jahre es nicht geschafft, heranzukommen an der Produktion. Wir waren immer unter dem, was wir verbraucht haben bei der Produktion. Liegt daran, dass Sie Weizen lange lagern können, wenn Sie es gut machen und sowas. Aber wir produzieren immer weniger, wundern uns, dass die Ware teurer wird, und wundern uns, dass natürlich gibt es ein Verteilungsproblem. Aber wir reden ja hier von den Maghreb-Staaten, vor den Toren von Europas. Ja, also das ist doch irre, dass wir da Menschen verhungern lassen. Aber wie gesagt, das ist halt die Moral, die wir gepachtet haben. Gerade wir Deutschen sind da ja ganz, ganz stark bei. Und all diese Konflikte machen es wirklich so, dass diese Frustration so groß ist und diese Scheiß-Egal-Einstellung bei den Landwirten immer noch vorhanden ist und jeden Tag schlimmer wird.
Wenn Sie oberster Berater der Bundesregierung wären, was müsste die Regierung sofort unternehmen, um da Druck vom Kessel wegzunehmen?
Naja, ich könnte jetzt die ganzen Phrasen raushauen wie Bürokratieabbau. Es wäre mal einfach mal ein bisschen Ehrlichkeit. Die war erstmal, ich habe das ja auch der Staatssekretärin von der Ötzi mir mal auf einer Bühne gesagt. Wissen Sie, ich bin kein Freund der Grünen, aber ich würde sofort die Grünen wählen, wenn die einfach mal ehrlich wäre. Und sie sagen immer, wir wollen Ehrlichkeit. Herr Habeck ist ja da ganz vorne mit dabei. Die echten Werte nach Brüssel melden. Dann würde Brüssel sagen, oh Deutschland, ihr habt ja wirklich eure Hausaufgaben gemacht. Donnerwetter. Und dann würden diese ganzen Auflagen, die wir haben, mit diesen sogenannten roten Gebieten, dass sich also eine Pflanze wieder bedarfsgerecht ernähren kann, fast überall wegfallen. Ja, also das ist absolut lächerlich, was hier los ist. Und dann darf ich doch nicht allen Ernstes Pflanzenschutzmittel verbieten. Das ist ungefähr so, als ob ich zum Mediziner gehe und sage, du darfst jetzt nur noch die Hälfte des Antibiotikums einsetzen. Weil dann haben sie schnell Resistenzen. Wenn sie ein Antibiotikum nicht zu Ende nehmen, das weiß auch eigentlich jeder heutzutage, dann bilden sich Resistenzen. Das ist bei uns genau das Gleiche. Wir haben immer mehr Resistenzen auch im Getreide, im Pflanzenschutz für bei unserem Pflanzenschutz, weil man einfach Mittel verbietet ohne eine Alternative. Das ist ja genau das Gleiche. Wir schalten Atomkraftwerke ab, aber haben gar keine Alternative. Und das ist einfach den Common Sense, den logischen Menschenverstand einsetzen. Das würde nun jeder Mittelständler, jeder kleine Unternehmer würde die Bundesrepublik Deutschland besser führen als das, was wir momentan da haben. Es ist vollkommen egal, welche Partei sie gerade nehmen. Und das ist einfach für mich so brandgefährlich, weil wir reden ja nicht hier irgendwie von einem Luxusgut. Wir reden von Lebensmitteln. Da steckt nicht umsonst der Begriff Leben drin. Und das könnte man durch die Bank wegziehen. Wir müssten hier mehr machen, nicht weniger machen. Auch Bio. Ja, ich habe nichts gegen Bio. Also kaufen Sie, wenn überhaupt, regionales Bio und nicht irgendwo, wie gesagt, aus Neuseeland oder sonst irgendwoher. Das kann ja nie im Leben Bio sein. Aber es muss jedem klar sein, dass ich gerade im Getreideanbau das Doppelte an Fläche brauche, weil ich nur die Hälfte maximal an Ertrag habe. Ich kann auch einen Totalverlust haben, weil diese Biolandwirte natürlich nicht den Pflanzenschutz einsetzen können, den synthetischen Pflanzenschutz, den wir einsetzen, sondern die müssen dann Kupfer oder Ähnliches nehmen, ja, also auch Schwermetalle, aber dennoch hat der keine andere Wahl. Der kann nicht so reagieren wie wir. Und das ist das Gefährliche, und das muss man den Menschen auch immer wieder sagen.
Gibt es Zahlen, wie existenziell diese Probleme in Deutschland sind für die Landwirtschaft, für den Mittelstand? Wie viele Betriebe gehen dazu? Ich lese immer von Insolvenzwellen. Wie bedrohlich, wie existenziell ist die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland für die Bauern?
Naja, es war noch bis vor 2 Jahren so, dass wir grob ein Dutzend Betriebe jeden Tag hier die Bude zugemacht haben, also pleite gegangen sind, insolvent gegangen sind, nennen Sie es, wie Sie wollen. Und das passiert nicht, weil die Betriebe es nicht können. Das liegt nicht daran, dass sie es nicht beherrschen. Also wir haben die bestausgebildeten Landwirte der Welt. Ja, und das ist genau das Problem. Wir haben auch junge Landwirte, die nachkommen, die wirklich tolle Ideen haben und so innovativ sind. Und ich muss auch noch mal einen Punkt sagen. Ich vergleiche immer die Entwicklung in der Landwirtschaft bei uns ich sag mal, in Europa, aber vielleicht auch in Nordamerika sicherlich auch, von der Entwicklung vom ersten Handy bis jetzt zum iPhone 14. Aber in der Hälfte der Zeit, wissen Sie, unsere Maschinen, und das ist bei den meisten Landwirten so, die fahren auf einen Zentimeter genau über GPS, satellitengesteuert. Wir sind so innovativ beim Pflanzenschutz, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben die lange Spritze hinten, da schaltet jede Düse einzeln ab, GPS überwacht. Sie spritzen nirgendwo mehr doppelt. Beim Dünger genau das Gleiche. Wir sind so effizient geworden. Und deswegen verbrauchen wir auch immer weniger Pflanzenschutzmittel, aber nicht über Verbote, sondern über Innovation, über Technik. Beim Dünger auch. Also das ist so, deswegen sage ich immer, auch beim Diesel, das war ja auch letztes Jahr der Hauptgrund, warum die Menschen so durchgedreht sind, weil man hier einfach den
Agrardiesel.
Diesel besteuern will, obwohl wir gar nicht auf der Straße fahren. Ja, das überwiegend, deswegen gibt es ja auch diese Steuern nicht, ja. Und ich habe das zu Herrn Köppel ja letztes Jahr auch gesagt, niemand auf der Welt setzt einen Liter Diesel so effizient ein wie wir. Niemand. Das heißt, es ist genau wie beim CO2. Wenn wir hier CO2 einsparen wollen, weil einige ja wirklich glauben, dass dann sterben wir, wenn wir das nicht machen, ja. Die kleben sich ja bei uns immer noch auf der Straße deswegen fest. Das muss doch jedem klar sein. Das sagt ja auch so ein Professor Sinn. Wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer aber viel, viel schlechter. Und das ist doch auch so Wahnsinn, dass wir jetzt allen Ernstes Produkte, die wir hier selber anbauen können, in Südamerika anbauen lassen, ja, wo wir gar keinen Zugriff mehr drauf haben, wie die Sozialstandards sind, die Tierwohlstandards, aber auch die Umweltstandards, gar nicht. Und dann wird die Lunge der Welt in die Regenwälder abgeholzt, um dort auch Getreide anzubauen. Oder halt, ich meine, hier bei uns Rindfleisch anzubauen. Und dann haben wir aber auch so ich muss noch einmal zu den NGOs rüber, sie müssen sich bremsen, wenn ich zu schnell bin, aber bei uns erzählt man ja wirklich Lügen, dass man zum Beispiel 1500 Liter Wasser benötigt, um 1 Kilo Fleisch zu produzieren. In der Berechnung ist aber drin, die gesamte Weide, auf der diese Tiere stehen und der Regen, der nicht nur auf die Kuh fällt oder dann halt die Kuh trinkt oder säuft, sondern alles, was auf der Weide fällt, wird in diese Berechnung mit einbezogen. Ich meine, gucken Sie mal, wie viel Wasser man verbraucht für die Herstellung einer Jeans oder eines T-Shirts. Dann dürfte man eigentlich nur noch nackt rumlaufen, wenn man das als gegeben hinnimmt. Aber es ist vor allem auch falsch. Wir haben hier eine Propaganda laufen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ein Eckart von Hirschhausen da sitzt und dann erzählt, die Kühe furzen das Klima kaputt. Ich meine, das ist ein biogener Kreislauf. Da können Sie gar nichts dran verändern. Das war schon immer da. Wir hatten auch vor 150 Jahren mehr Wiederkäuer auf dem Planeten als heute. Und eigentlich müssten Sie normalerweise jeden Landwirt, der eine Kuh hält, hier noch ein Bundesverdienstkreuz umhängen, weil der einfach genau das macht, was wir brauchen, nämlich Kreislaufwirtschaft. Man äst was, es wächst was nach, es bindet was an CO2 und es produziert, wir stoßen so viel Sauerstoff aus. Und normalerweise müssten wir eigentlich als Landwirte und als Forstwirte auch die Forstwirtschaft die CO2-Zertifikate verkaufen und nicht irgendein Startup aus Berlin-Mitte oder sowas. Das können Sie, das ganze System ist doch komplett aus dem Ruder gelaufen.
Ja. Sie sagen, 12 Betriebe über den Daumen gepeilt machen pro Tag zu, müssen zumachen. Ist der Politik dieses Problem bewusst? Haben Sie das Gefühl, das
Ja.
kommt in Berlin an?
Nein.
Kommen die auf Sie zu? Wie ist da der Austausch? Was haben Sie da das Gefühl?
Also wir waren die letzten Jahre, seit 2019, seitdem es unseren Verband, wo ich ja der Sprecher war, es gibt ja auch andere Verbände noch, es gibt den großen Bauernverband, den gibt es ja auch noch, der hofft jetzt einfach nur auf die CDU. Das hat der Präsident dort extra gesagt noch nach der Demo, ja, so ungefähr. Ich fand das auch bemerkenswert, dass man jetzt wieder auf die CDU hofft, wobei die CDU ja das Hauptproblem war all die Jahre. Das gehört soweit auch dazu. Aber wir waren, wissen Sie, mit Minister, mit Staatssekretärin, alles in Gespräch. Die wissen das alle ganz genau. Also es kann nicht an Unwissenheit liegen. Es liegt einfach an dem Willen, der nicht da ist. Wenn wir das wirklich wollen würden, dann würden wir das alles hinbekommen, würden wir vieles hinbekommen. Das haben wir in Corona-Zeiten ja gesehen, was alles hier in Deutschland alles möglich war. Man konnte auf einmal sogar Bundeslandgrenzen sichern. Ja, jetzt sagt man, wir könnten die Außengrenzen noch nicht mal sichern. Das ist alles bemerkenswert. Aber wie gesagt, der politische Wille ist nicht da. Und das liegt ja auch daran, dass wir halt ich sage es mal, diesen Deep State, also damit meine ich nicht die Männer in Roben, sondern damit meine ich halt diese ganzen NGOs, die in Ministerien sitzen, die überall mit dabei sitzen und davon profitieren ja auch sehr viele. Wissen Sie, wenn die Berechtigung gar nicht mehr da wäre, dass man die Klimakatastrophe morgen vorhersagt, dann müssten die ja, wissen Sie, dann hätten die ja überhaupt keine Daseinsberechtigung. Weder die Grüne Partei noch die ganzen NGOs, die da sitzen, dann wäre ja alles in Ordnung. Wenn die die Wahrheit sagen würden, oh, wir leben wirklich im besten Deutschland aller Zeiten, was zum Beispiel die Umwelt da ist, wissen Sie, dann haben Sie aber auch Menschen, die behaupten, wie der Hannes Jennecke, ist ein bekannter Schauspieler hier bei uns, der sitzt dann bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunksradio und erzählt, es sterben 150 Arten pro Tag. Währenddessen sehen wir hier, mein Schwiegervater ist 82 Jahre alt, der sagt, Donnerwetter, wir haben so viele Arten, die hier dazukommen. Ja, da komme ich gar nicht drüber weg. Also wir haben den Schwarzstorch, das Wappentier des Nabus, ja. Ich meine, ich habe hier, wenn ich hier Ackerbau betreibe, da sitzen hier 50, 60 Störche. Das habe ich mein Leben nie gesehen. Wir haben hier Gänseplagen, das ist unvorstellbar. Der Wolf ist wieder da. Der Wolf ist ein Riesenproblem bei uns hier in Deutschland. Wird komplett ausgeklammert. Aber wie gesagt, der Wille ist nicht da, die Politik weiß es und deswegen. Muss es, glaube ich, erst noch viel schlechter werden. Und wenn dann wirklich, ich meine, wir haben es ja gesehen, vor 4, 5 Jahren war es ja, glaube ich, als das Schiff im Suezkanal querstand und auf einmal alle Panik gekriegt haben, man Toilettenpapier gekauft hat, wie bescheuert. Ja, aber wenn auf einmal dann nichts mehr zu futtern da ist, was meinen Sie, was dann los ist? Und das ist einfach das Traurige, weil wir ja so gute, preisgünstige Lebensmittel hier produzieren können vor Ort, wie kein anderer. Und wir sorgen hier für 80 Jahre Frieden in diesem Land. Und die Wertschätzung ist nicht da. Und das ist es, was viele nicht verstehen.
Wie denken eigentlich Menschen in Deutschland in ländlichen Gebieten, Bauern, Landwirte, wie denken die eigentlich über die Politik in Deutschland, über die Politik, über die Politiker in Charge, über die Minister, die da entscheiden? Was ist da so die allgemeine Stimmungslage? Wie würden Sie das beschreiben? Was hören Sie?
Ja, es ist ja schon ein Unterschied, ob Sie im ländlichen Raum sind oder in der urbanen Blase. Das ist wirklich wahr. Und die Frustration ist dann so groß, dass Menschen ja auch inzwischen sich von der CDU abwenden, auch von der FDP, die ja hier auch eine Rolle gespielt hat im ländlichen Raum bei den Landwirten. Und man einfach da keine Hoffnung mehr hat. Aber viele klammern sich immer noch an der Union. Und das ist wirklich eine Diskrepanz zwischen der Meinung und des Bewusstseins, was man dort hat, im ländlichen Raum gegenüber der Stadt. Und das ist aber auch normal. Das ist, glaube ich, wenn Sie das alles nicht, wenn Sie von morgens bis abends nicht sehen, wie wirklich der ländliche Raum aussieht, wie das aussieht im Stall und wie Tiere gehalten werden und damit gar nicht groß werden. Ich bin im ländlichen Raum groß geworden, sondern sehen Sie nur abends dramatische Bilder, wo dann, das ist ja auch irre, wo Menschen aus sogenannten Tierschutzvereinen und Verbünden in Tierställe einbrechen und die Krankenboxen filmen und dann dramatische Bilder darstellen. Ich meine, ich muss jetzt auch nur in jedes deutsche Krankenhaus, in jedes deutsche Altenheim reingehen und filme da mal eine Szene und lade die hoch. Was meinen Sie, was dann auf einmal für ein Aufschrei ist, ja? Ich nehme jetzt wirklich keine Tierquäler, die es sicherlich in unseren Bereichen auch gibt oder sowas, oder die Tiere halt nicht so behandeln, wie sie wollen, aber ich kenne die persönlich nicht, weil warum soll ich denn mein Tier schlecht halten? Ich will ja auch, selbst wenn ich nur Schweinemester bin, nur in Anführungsstrichen, dann will ich ja, dass das Tier gesund, schnell an Masse zunimmt und sowas. Ja, also das ist einfach lächerlich. Aber wenn Sie das alles nicht kennen, dann haben Sie natürlich einen Wahrnehmungsunterschied par excellence. Und die Menschen wenden sich auch von der Politik ab. Und das macht mir auch so Sorgen. Diese ist mir egal Einstellung. Darf nicht sein, sondern wir müssen die Menschen irgendwie wieder zusammenführen. Wir müssen denen auch mal wahrheitsgemäß was erklären. Und deswegen wäre es auch schön, wenn wir auch so Talkshows bei uns auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn die auch so ein bisschen paritätisch besetzt wären. Und deswegen finde ich auch so ein Format wie bei Ihnen. Aber ich habe da eben gerade auch noch mal mit jemandem drüber gesprochen. Mit Peter Hahn habe ich gerade noch mal gesprochen. Der sagte auch, es ist ja ein Hoffnungsschimmer, dass immer mehr auch Jugendliche sich halt auch von diesen Formaten bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk abwenden. Ich glaube, alle unter 35, die meisten gucken gar kein Fernsehen mehr, sondern gucken YouTube oder andere Formate. Und deswegen wird sich da was ändern. Und das ist auch gut so.
Von außen betrachtet, aus der Schweizer Perspektive war besonders interessant, vor einem Jahr galt jeder, der auf die Straße ging, als rechtsextrem. Da wurden Staatssturzfantasien den Leuten nachgesagt, sie wurden als Nazis bezeichnet und heute sind es eigentlich all jene, die sie auch so ein bisschen beschrieben haben, die eben nicht mehr bei der CDU sich heimisch fühlen, die jetzt vielleicht sogar zur AfD tendieren, die da nicht mehr zufrieden sind, wie die Politik läuft und die aus Protest vielleicht, aus irgendwelchen Gründen halt eine Alternative wählen. Die werden nun als Nazis beschrieben, als Rechtsextremisten. Wie nehmen das die Leute wahr? Nehmen die das überhaupt ernst? Hat sich dieser inflationär verwendete Nazi-Begriff schon fast abgestumpft? Wie würden Sie das einordnen?
Ja, ich glaube Letzteres. Ich glaube, das hat sich wirklich abgestumpft. Momentan kriegt ja auch die CDU und FDP, die das ja auch mitgemacht hat, eine ganze Zeit lang, gerade was von ihrer eigenen Medizin zurück. Ja, also wenn bei uns hier in Hannover letzte Woche, wie gesagt, Demonstranten, die bezahlten, dann skandieren ganz Hannover, hasst die CDU, dann weiß man ja genau, was jetzt wirklich los ist. Und das ist ja. Ich glaube, wir überspitzen das ja auch. Das ist ja auch gewollt. Das sind ja nur Hunderttausende, wenn überhaupt. Ich bezweifle das ja auch manchmal wirklich, ob das dann wirklich so viele sind. Ich sehe das ja hier bei mir, dann sind das ja gut, dann sind das 10.000. Aber ich sag mal, 84,2 Millionen sitzen ja immer noch zu Hause und sind nicht der Meinung. Und von daher nutzt sich dieser für mich auch wirklich inflationäre Begriff Nazi so ab. Und ich finde das auch skandalös. Ich sage das ganz ehrlich, dass der immer verwendet wird hier auch. Sie können ja zu der AfD stehen, wie Sie wollen. Ich spreche ja mit diesen Menschen auch. Und ich finde sehr viele Gedanken der AfD vollkommen normal. Das waren eigentlich, ist in den 90er, 2000ern ganz normale CDU-Gedanken, ja. Und ich spreche mich auch ganz offen dafür für Schwarz-Blau aus, werde dafür auch kritisiert und sowas. Aber ich behaupte einfach mal, dass die Mehrheit in dem Land, wenn sie mal ganz scharf nachdenkt, genau nur zu diesem Entschluss kommen kann, weil nichts anderes wird uns ja hier in diesem Land nochmal retten, wenn man das so sagen darf. Wir müssen ja irgendwie auf Kurs kommen. Ich meine, ich bin ja auch britischer Staatsbürger, deswegen auch der Name. Ich verfolge viele angloamerikanische Medien. Ich meine, man lacht sich ja wirklich über Deutschland kaputt. Das ist ja in jeglichem Bereich, ob das Energiepolitik ist oder wenn wir mit der Moralkeule, wenn Jennifer Morgan mit Annalena Baerbock durch die Welt fliegt und sowas, das wissen Sie besser als ich, Herr Zeller. Man kann uns ja gar nicht mehr ernst nehmen. Und wir müssen dann wieder ernst genommen werden. Und dazu geht es nur, wenn wir den Willen des Volkes, also wir haben ja seit Jahren schon eine konservative Mehrheit in Umfragen, in Wahlergebnissen, aber wir schaffen es, diese Brandmauer, und die wird sich nicht lange halten, diese Brandmauer. Ich kriege das ja im Osten mit und so, ist vollkommen normal, dass da auf kommunaler Ebene zusammen Politik gemacht wird. Und das ist ja auch, das ist, ich wundere mich immer, wer sich das Recht rausnimmt, zu sagen, wer demokratisch ist und wer nicht. Und jetzt momentan ist ja sogar so, dass wir zwei Parteien haben, die keine 15% jeweils bekommen mit der SPD und den Grünen. Das demokratische Spektrum. Die beiden Parteien auf einmal nur noch. Also ich finde das bemerkenswert und ich hoffe, dass die CDU, die Union, irgendwann auch mal sagt, okay, ob das jetzt mit der Minderheitsregierung dann kommt oder wie auch immer, aber wir müssen wieder zur normalen Politik zurück.
Gibt es diese Brandmauer in ländlichen Gebieten eigentlich tatsächlich?
Es kommt drauf an, also im Osten ist es ganz anders, da gibt es die, glaube ich, gar nicht mehr. Aber bei uns hier in Westdeutschland, da dauert das alles so ein bisschen länger. Also auf Dorfebene gibt es die gar nicht, ja. Aber auf städtischer Ebene versucht man die noch hochzuhalten. Aber man wird das auch nicht, man wird das auch hinnehmen. Also wenn das Abstimmungsergebnis, ich glaube bei mir im Stadtrat, wir haben bei uns noch gar keine AfD in meiner Stadt, ja, aber das ist anscheinend nur eine Frage der Zeit, weil viele haben es hier bei mir noch nicht ganz geschnallt. Und dann würde ich aber auch ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber auch für meine ehemaligen CDUler, mit denen ich immer noch Politik mache, das sind auch andere CDUler als dieses Merkel-Lager, was man noch bei uns hat, gibt es ja von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich. Da gibt es noch sehr viele Merkelianer. Frau Merkel hat sich jetzt auch mehrfach zu Wort gemeldet, nachdem sie jahrelang gar nichts gesagt hat. Das sagt eigentlich auch schon alles, ja. Und von daher, nein, diese Brandmauern, die gibt es auf kommunaler Ebene so gut wie gar nicht, im ländlichen Raum, auf Dorfebene überhaupt nicht.
Ich kann mir vorstellen, also in der Schweiz ist es so, dass je ländlicher es wird, desto konservativer stimmen eigentlich die Bürger. Bauern sind bekannt als konservative, knorrige Zeitgenossen. Wie würden Sie jemandem, der vielleicht nicht so ganz vertraut ist mit diesen Gefilden, vielleicht ein Städter, Urbaner, ich weiß auch nicht was, der da wirklich ernsthafte Sorge hat vor diesem Erstarken der AfD, und dafür gibt es ja Zitate, noch und nöcher, oder dieser Vogelschiss, dieser berühmte von Herrn Gauland, die das tausendjährige Deutschland, das da immer wieder so ein bisschen herumgeistert. Was würden Sie dem sagen? Wie würden Sie da vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, entschärfen? Ja, normalisieren, wie Sie das gesagt haben. Was würden Sie da sagen?
Naja, was würde denn passieren, wenn jetzt, wenn wir wirklich Schwarz-Blau als Regierung hätten? Was soll denn da passieren? Das ist ja total lächerlich, dass man da hier in Deutschland wieder 33 aufruft und so. Das ist, glaube ich, die German Angst. Vielleicht liegt es auch daran, weil mein Vater war britischer Soldat. Ich meine, ich habe einen starken britischen Humor, den passt vielen auch nicht. Also ich finde das absolut lächerlich, sowas zu behaupten. Aber das hat sich bei einigen so wirklich festgesetzt, weil man es den Menschen oft genug erzählt hat. Ja, und ich finde das absolut lächerlich. Ich glaube eigentlich, jeder sollte mal verbal abrüsten und vielleicht sollte auch mal die AfD dann vielleicht ein bisschen schlauer und klüger vorgehen. Es war vielleicht nicht schlau nach dem Abstimmungsergebnis neulich im Bundestag, als sie dann mit der Union abgestimmt hat, zusammen dann so zu feixen und das so abzufeiern. Vielleicht hätte man da taktisch besser vorgehen sollen und vielleicht sollte auch mal die Union auch mal so ein bisschen verbal abrüsten, weil wenn es der Politik wirklich um eine Verbesserung ginge und wenn ich meine Parteipolitik umsetzen möchte, was ja jeden Tag erzählt wird, dann ist es, ich vergleiche das so ein bisschen wie beim Fußballspiel, wissen Sie, wenn Sie dann gewinnen und 3 Punkte mitbekommen, ist es doch vollkommen egal, ob Sie jetzt gut gespielt haben, schlecht gespielt haben, das gibt die Tabelle nicht wieder. Als Ergebnis gibt es dann nicht wieder. Sie haben gewonnen das Spiel und das ist gut. Und wenn ich dann als Partei gegen das Versprechen gegenüber meinen Wählern umsetzen kann, dann ist es den Wählern egal, wie sie das erreicht haben. Also mir ging es zumindest so und ich glaube, der allermeisten auch, weil die merken es dann im Alltag am Geldbeutel und auch am Umfeld. Und das müsste den Leuten erklären. Es wird kein neues 33 geben oder sowas mit der AfD-Beteiligung. Das ist doch absolut Hanebüchen sowas.
Gibt es eigentlich einen politischen Hoffnungsträger, einen Politiker, den Sie vielleicht sehen als Vertretung auch der Landwirtschaft? Bei wem fühlen
Ach
Sie sich
so.
da vertreten?
Sie meinen jetzt explizit bei der Landwirtschaft?
Ja, oder vielleicht auch eine Partei. Wer ist eigentlich die Vertretung der Landwirtschaft? Wer trägt die Interessen der Landwirtschaft, der Bauern nach Berlin?
Also gar keine Partei. Also auch die AfD nicht. Also das ist leider so. Niemand. Weil niemand nimmt die Ernsthaftigkeit wirklich wahr, die die Landwirtschaft hätte. Niemand im politischen Umfeld. Das wird immer so abgetan. Mal abgesehen davon, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, wir stellen ja noch die meisten Arbeitsplätze in Deutschland mit dem nachgelagerten Bereich. Ja, das geht immer so vollkommen unter. Aber was meinen Sie, wenn wir jetzt einmal ein bisschen Hunger leiden, dann wäre die Priorität ganz, ganz oben. Ja, oder einmal 2, 3 Tage kein Strom. Was meinen Sie, wie wichtig auf einmal dann Energie wieder wäre? Ja, aber das ist leider Gottes bei uns so. Wir merken es erst, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Und auch die Politik merkt das nicht, wie wichtig das ist. Aber wenn Sie mal, und ich habe wirklich nach meiner Armeezeit die Welt bereist und in armen Ländern ankommen, da ist nun mal die Priorität ganz anders. Wenn Sie mal fragen, was ist für Sie wichtig, den Bürger, da weiß gar nicht, wo Landwirtschaft dann auftaucht oder sowas. Ich meine, unser Standing in der Bevölkerung, das muss man vielleicht als Positives sagen nach den Demos, ist unheimlich gewachsen. Das muss man schon sagen. Aber ich sage das ja, am Regal endet die Moral. Das ist dann vollkommen egal, leider Gottes. Wenn Sie mal überlegen, was man in den 60er, 70er Jahren in Deutschland auch für Lebensmittel bezahlt hat und dann vergleichen Sie mal mit heute. Das liegt aber auch daran, weil alles andere so teuer geworden ist. Ich kann die Menschen verstehen. Total. Ja. Aber ein Politiker, ich sehe keine Hoffnung, ich sehe keinen John F. Kennedy am Horizont, ja, der uns da vertritt oder sowas in der Art. Leider Gottes nicht.
Und wo funkt vielleicht doch ein Fünklein Lichtblick? Wo sehen Sie da quasi trotz allem, warum kommt es am Ende trotz allem gut in Deutschland? Und wo liegt der Lichtblick jetzt aus politischer Sicht?
Der Lichtblick kommt für mich aus den USA. Ich habe ja gerade gesagt, dieser Deep State, so nenne ich ihn jetzt einfach auch mal, weil er, glaube ich, so ist mit diesen ganzen NGOs. Sie sehen ja gerade, was in den USA alles aufgedeckt wird, was alles unter angeblich versteckten guten Maßnahmen mit der tollen Klimapolitik und sowas. Das ist Hanebüchen. Die beste Klimapolitik wäre, wenn wir hier zu Hause regional produzieren würden und sie hier regional einkaufen würden, wenn sie wirklich glauben, dass das CO2 uns morgen tötet. Das ist der Hoffnungsschimmer, dass entsprechend Druck aufgebaut wird auf die Europäische Union in vielen Bereichen. Dann kommen wir vielleicht irgendwann zurück zur Wahrheit. Ich schätze mal, es wird aber ein bisschen länger dauern noch bei uns, gerade auch in Deutschland. Bei uns wird es als letztes erstmal Klick machen. Aber wenn unser Umfeld um uns herum, auch in der Europäischen Union, dann entsprechend Druck bekommt, ich glaube, dann wird es klicken.
Letzte Frage: Wo liegt eigentlich die Faszination, das Geniale des Bauernberufes? Was fasziniert Sie dermaßen, dass Sie täglich als Bauer stolz arbeiten?
Ja, Herr Zeller, ich habe ja nun vieles schon gemacht in meinem jungen Leben. Ich habe mal Mechaniker gelernt und dann, wie gesagt, lange bei der Bundeswehr, bei der Polizei. Und als ich dann die Ausbildung zum Landwirt nachgeholt habe und dann hier jeden Tag das erlebe, dass sie von und mit der Natur arbeiten müssen. Und dann haben sie auch eine gewisse Demut. Wir hatten ja auch trockene Jahre, dann haben wir jetzt extrem nasse Jahre gehabt, ja, und sie, wie abhängig wir sind vom Wetter und dass das alles Gott gegeben ist, was wir hier machen und sie dann teilweise nur geringen Einfluss haben. Natürlich machen sie das so gut und sie haben natürlich auch schon gewissen Einfluss, wie gut ihre Erträge werden. Aber wenn es nicht regnet oder wenn es zu nass ist oder sie ein Hochwasser haben, wie wir die letzten Jahr hatten, dann werden sie ganz schnell demütig. Und das ist einfach, was mich so fasziniert an diesem Beruf und deswegen tut es mir auch so leid und deswegen mache ich das auch, indem ich mich so in meinem Bereich so gut ich kann für die Landwirtschaft einsetzen, weil ich so viele Berufskollegen tolle kennengelernt habe, auch Idioten, aber trotzdem sehr viele tolle kennengelernt habe, die sich von morgens bis abends wirklich hier den Arsch aufreißen, für nichts und teilweise hier für umsonst arbeiten und trotzdem diesen Beruf ja, mit einem Stolz ausüben. Und das finde ich so, ja, das finde ich so faszinierend, ja. Und das ist, glaube ich, dann der schönste Beruf überhaupt. Und auch als Polizist, das war auch ein Beruf, den habe ich gerne gemacht, weil man den nicht des Geldes wegen macht, auch Soldat sein, das machen sie aus Überzeugung, ja. Und das gibt so wenige Berufe, wo das noch so ist. Sie sicherlich auch, aber wenn sie dann halt nur einen gewissen Einfluss auf ihre Arbeit haben und alles andere von ganz anderen Faktoren abhängt. Und diese Demut da, das ist wirklich das Bemerkenswerte an diesem Beruf.
Wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Herr Lee. Einen schönen Tag. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns wohl gewogen. Folgen Sie unseren Kanälen auf YouTube, TikTok, Instagram. Abonnieren Sie selbstverständlich die Weltwoche und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag.